Das Universum. Unendliche Weiten, die ewig existieren. So scheint es. Nach menschlichen Maßstäben besteht das Weltall unvorstellbar lange. Aber Ewigkeit gibt es selbst im Kosmos nicht.
Die längsten Sterne, die wir sehen können, also die wirklich Licht spenden, sage ich mal, das sind also ja mehrere 10 oder vielleicht auch 100 Milliarden Jahre, die noch weiter leuchten werden.
Irgendwann ist der letzte Stern verglüht. Dann geht im All buchstäblich das Licht aus.
Im Wesentlichen wird das Universum dunkel sein. Es wird dominiert werden dann durch diese dunklen Reste, die werden langsam auskühlen.
Zugleich rast der Kosmos immer schneller auseinander, angetrieben von der mysteriösen dunklen Energie.
Dann würde das Universum in alle Ewigkeit exponentiell sich ausdehnen und immer dünner werden und immer kälter, also würde quasi den Kältetod sterben.
Sollte die Ausdehnung rasant zunehmen, könnte es noch schlimmer kommen.
Dann kann es tatsächlich passieren, dass zuerst die Galaxienhaufen auseinandergerissen werden und dann auch so die einzelnen Galaxien bis hin zu wirklich so zu den kleinsten Bereichen.
Das All würde alles zerfetzen. Galaxien, Sterne, Planeten, irgendwann gar Atome.
Das Universum würde aus dem Nichts entstehen und würde dann auch wieder im Nichts verschwinden.
Unter Umständen aber stoppt die Ausdehnung in ferner Zukunft.
Das Universum könnte auch komplett zusammenstürzen, umgekehrt zum Urknall, dann vielleicht zyklisch neu entstehen.
Das Ende des Universums. Eisige Dunkelheit oder ein neuer Urknall? Ein Feature von Dirk Lorenzen.
Noch bis vor gut 100 Jahren hielten die Astronomen das Weltall für ewig gleich und unverändert. Inzwischen ist klar, dass der Kosmos sich ausdehnt und einst in einem extrem heißen, dichten Zustand begonnen hat, dem Urknall. Was einen Anfang hat, muss auch ein Ende haben. Das gilt selbst für das Universum. Drei Varianten zeichnen sich ab. Ein Auskühlen in finsterer Ödnis, eine explosive Ausdehnung, die alles zerreißt, oder die Ausdehnung stoppt irgendwann und der Kosmos stürzt in sich zusammen.
Je nachdem, wie viel Materie in dem Universum ist, anziehende Materie in dem Universum ist, dann entwickelt sich das Universum eben unterschiedlich.
Das Universum ist dem Spiel seiner Kräfte ausgesetzt. Eine große Macht ist die Schwerkraft, die Gravitation. Reicht die gegenseitige Anziehung der Materie aus, um den auseinanderfliegenden Kosmos zu stoppen? Das glaubte man noch bis in die 1990er Jahre. Dann wollte ein Team, zu dem auch Bruno Leib und Gut von der europäischen Südsternwarte ESO gehörte, ausmessen, wie sehr die Schwerkraft den Kosmos bremst. Völlig überraschend stellte sich heraus, dass der Kosmos nicht langsamer wird, sondern beschleunigt.
Jetzt mit dieser dunklen Energie, die das Universum auseinandertreibt, ist es eben so, dass die Dichte nicht groß genug ist, dass das Universum wieder in sich zusammenfallen würde. Das war halt diese ursprüngliche Idee.
Die dunkle Energie lässt sich als eine Art Materie vorstellen, die nicht anzieht, sondern abstößt. Sie ist derzeit die Supermacht im Kosmos. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass unser All jemals wieder in sich zusammenstürzt.
Viele Leute mögen das, die finden das besser. Es ist irgendwie philosophisch schöner, dass das Universum einen Anfang und ein Ende hat.
Das kosmische Idyll vom pulsierenden All und sich ewig wiederholenden Urknall scheint erst einmal vom Tisch.
Als Mensch finde ich das eigentlich eher besser, dass es kein Ende hat. Also da hat man wenigstens die Möglichkeiten, vielleicht noch ein bisschen länger zu leben.
Das Universum hat einst im Urknall begonnen und driftet nun offenbar für immer auseinander. Angetrieben von der dunklen Energie, von der niemand weiß, was genau sie ist oder woraus sie besteht. Die Forscherinnen und Forscher sehen ihren Effekt auf die leuchtenden Galaxien.
The current effect of dark energy is that it's actually making our universe expanding faster and faster. In other words, it's accelerating the expansion.
Die dunkle Energie macht die Ausdehnung des Universums schneller und schneller. Das Aufblähen beschleunigt sich, erklärt Sherry Suyu, Kosmologin am Max-Planck-Institut für Astrophysik. Die Galaxien entfernen sich immer weiter, schließlich vereinsamen wir im All. Womöglich wabert gar eine Art explosive dunkle Energie durch das All, Phantomenergie genannt, und macht die Beschleunigung immer stärker.
Dann würden auch Galaxien irgendwann zerrissen und sogar später dann auch noch Sonnensysteme.
Es wäre die perfekte Apokalypse. Alles im Kosmos würde geschreddert.
Nach sehr kurzer Zeit danach dann auch Planeten und Materie selber. Das ist also ein Szenario, wo die Welt zu einem Ende kommen würde. Sie würde zerrissen werden.
Noch wissen die Fachleute nicht, welcher der drei Varianten der Kosmos folgt. Der Kollaps im neuen Urknall oder Big Crunch, wie viele sagen, lässt sich noch nicht komplett ausschließen. Das allmähliche Verlöschen in eisiger Kälte ist möglich. Der Big Freeze oder auch Big Whimper, das große Jammern am Ende des Kosmos. Oder es kommt drittens zum Big Rip, zum großen Zerreißen. Im Kosmos bestimmen allein seine Zusammensetzung und die physikalischen Gesetze, was aus ihm wird. Diesen kosmischen Code möchten die Astronominnen und Astronomen entziffern. Nur wer versteht, wie das Universum zu dem geworden ist, was es heute ist, hat überhaupt eine Chance, die Zukunft zu enträtseln. Das Ende des Alls muss man vom Anfang denken.
Mein Name ist Volker Springer. Ich bin einer der wissenschaftlichen Direktoren am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München.
Volker Springer ist einer der weltweit führenden Forscher, wenn es darum geht, die Entwicklung des Kosmos nachzuvollziehen.
Mein Forschungsgebiet sind Galaxien und die Entstehung der kosmischen Großraumstruktur.
Die Frage, wie oft er an einem Teleskop steht, lässt ihn schmunzeln.
Ich selbst war nur als Besucher einem Teleskop vor einigen Jahren in Chile. Da habe ich mir eins mal anschauen dürfen, das Las Campanas-Teleskop in der Atacama-Wüste. Sehr beeindruckend, aber ich selber habe nie beobachtet an einem großen Teleskop. Bin also reiner Theoretiker. Ich arbeite an theoretischen Modellen des Universums, wie sich das Universum vom Urknall bis heute entwickelt. Und das stelle ich nach auf dem Computer. Wir berechnen es also in Simulationsrechnungen und vergleichen dann mit Beobachtungsdaten.
Die einen blicken in die Tiefen des Alls und vermessen, wo es welche Galaxien gibt. Die anderen versuchen, die Bilder zu einem großen Modell zusammenzuführen.
Das heißt, wir machen eigentlich eine Art digitalen Zwilling des echten Universums auf dem Computer.
So wichtig heute Großteleskope in Chile oder im All sind, etwa Hubble oder James Webb, so wichtig sind Hochleistungsrechner, in denen sich die kosmische Entwicklung simulieren lässt. Volker Springer packt den Kosmos in virtuelle Würfel mit Milliarden Lichtjahren Kantenlänge. Hinein kommt die Mischung, die die Welt bedeutet.
Wir benutzen einen sehr seltsamen kosmologischen Materie-Energie-Mix, würde ich sagen. Das Entscheidende hier ist eine Komponente, die wir dunkle Materie nennen. Wir glauben eigentlich, dass 85% aller Materie gar nicht aus den chemischen Elementen bestehen, die wir kennen, aus unserer eigenen Welt und auch, aus der wir auch bestehen, natürlich Kohlenstoff, Wasserstoff und so weiter. Das ist die gewöhnliche, normale Materie, aber daneben gibt es dann eben ein Elementarteilchen, das wir dunkle Materie nennen. Und das ist zunächst mal vor allem wichtig, das in den Simulationswürfel einzufüllen, weil eben 85% der Masse daraus besteht. Dann haben wir noch die anderen 15%, das ist Helium und Wasserstoff am Anfang.
Die dunkle Materie gibt keine Strahlung ab und ist mit den besten Teleskopen der Welt nicht zu beobachten. Sie verrät sich nur indirekt, durch ihre Anziehungskraft auf leuchtende, sichtbare Objekte. Mit der Anziehungskraft der normalen Materie allein lässt sich die Bewegung der Galaxien nicht verstehen. Daher vermuteten der Schweizer Kosmologe Fritz Zwicky und die US-Astronomin Vera Rubin, es könne eine dunkle Komponente des Kosmos geben.
Wir beginnen relativ kurz nach dem Urknall, so etwa 100 Millionen Jahre. Damals war das Universum ganz anders als heute. Es war sehr, sehr glatt. Es gab noch keine Sterne und Galaxien. Und mit diesem einfachen Zustand beginnen wir unsere Rechnungen. Und dann sehen wir dann auf dem Computer, wie mit der Zeit die ersten Sterne und die ersten Galaxien entstehen.
Auf dem Laptop von Volker Springer vollzieht sich rasant die Entwicklung des Universums. Aus der kosmischen Ursuppe, kurz nach dem Urknall, formt sich wie von Geisterhand ein feines Netz aus Linien und Knoten. Galaxien entstehen, häufen weitere Materie an und bilden gigantische Haufen. Das alles orchestriert von der Gravitation.
Die Galaxien selber sind eingebettet in große, kugelförmige Konzentrationen aus der dunklen Materie, die wie ein Staubsauger diese Materie hineinzieht in die Galaxien und dann eben im Zentrum dafür sorgt, dass dort Sterne entstehen.
Was im Universum einige Milliarden Jahre gedauert hat, geschieht in der Animation binnen weniger Minuten.
Zu späterer Zeit kommt dann noch eine andere Komponente ins Spiel, die ist noch seltsamer, nämlich dunkle Energie. Die führt zu einer beschleunigten Expansion des Universums heute. ein großes Rätsel in der modernen Physik, was das ist.
Zwar weiß auch Volker Springel nicht, was genau dunkle Materie und dunkle Energie sind, aber er und sein Team schreiben ihnen bestimmte Eigenschaften zu. Dann starten sie eine Simulationsrechnung, die auch schon mal mehrere Monate dauern kann. Tatsächlich liefern die Computermodelle das fein gesponnene Netz aus Galaxienhaufen und Wänden, die große Leerräume umgeben. Es lassen sich nicht alle Details perfekt simulieren, aber der Ist-Zustand des Kosmos ist offenbar ganz gut verstanden. Das ist die Voraussetzung, um auf die weitere Entwicklung zu blicken.
Wir haben ein paar Simulationen auch weiterlaufen gelassen in die Zukunft. Es ist allerdings in dem Standardmodell der Kosmologie, also Lambda CDM, wie man das nennt, mit der kosmologischen Konstante, nicht so wahnsinnig spannend, das zu tun. Das liegt eben daran, dass es dieser sogenannte Freeze-Out, also das Ausfrieren der kosmischen Strukturentstehung, das ist schon sehr weit fortgeschritten zur heutigen Zeit. Und wenn man jetzt so eine Simulation weiterlaufen lässt, dann passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Die Galaxien und Galaxienhaufen, die werden nicht mehr groß größer. Die bleiben einfach in ihrer aktuellen Konfiguration mehr oder weniger erhalten und entwickeln sich weiter, aber eher sozusagen passiv.
Das Standardmodell der Kosmologie geht von einer ewig gleichen dunklen Energie aus. Fachleute sprechen von Lambda oder der kosmologischen Konstante. Ohne die lieferten die Simulationsrechnungen kein korrektes Bild der Entwicklung im Universum. Und die hat ihre Hochphase schon hinter sich, wie auch Teleskopbeobachtungen zeigen.
Zum Beispiel ist es so, dass die Sternentstehungsrate im Universum schon stark abgenommen hat in den letzten 5 bis 10 Milliarden Jahren. Dieser starke Abfall, der entsteht relativ zwanglos, auch mit der kosmologischen Konstante, weil die ja bewirkt, dass das Universum sich jetzt stärker ausdehnt und es verlangsamt sehr stark die Entstehung weiterer Galaxien. Also verringert das dann auch die Sternentstehung. Und das Universum wird sozusagen abgekühlt und in seiner Aktivität verlangsamt. Das sehen wir direkt. Also ohne kosmologische Konstante hätten wir da mehr Schwierigkeiten.
Zwar ist der Kosmos erst knapp 14 Milliarden Jahre alt, eine gewisse Frühvergreisung lässt sich aber nicht leugnen. Heute entstehen viel weniger Sterne als einst und die meisten Galaxien ziehen recht ungestört ihre Bahnen. Das gilt vorerst auch für unsere Milchstraße.
Die Milchstraße selber wird als System vermutlich mehr oder weniger unverändert überleben, bis wir mit der Andromeda-Galaxie verschmelzen in 5 Milliarden Jahren. Dann werden wir zu einer größeren Galaxie verschmolzen. Milchomeda, wahrscheinlich dann eine elliptische Galaxie. Und diese elliptische Galaxie, in der wir dann aufgehen, unser Material, die wird wahrscheinlich über Äonen weiter existieren und so bleiben.
Die Andromeda-Galaxie ist heute noch ein schwacher Nebelfleck am herbstlichen Firmament. Gut 2 Millionen Lichtjahre entfernt und sogar mit bloßem Auge zu erkennen. Sie rast auf die Milchstraße zu und wird immer heller und größer. In 4 oder 5 Milliarden Jahren ist sie ein spektakuläres Feuerrad am Himmel. Menschen auf der Erde, die sich daran erfreuen, wird es dann nicht mehr geben. Denn Leben, wie wir es kennen, ist auf unserem Planeten dann nicht mehr möglich.
Ja, ich bin Ansgar Reiners, Professor für Astrophysik an der Georg-August-Universität Göttingen, Institut für Astrophysik und Geophysik. Mache Sternphysik und extrasolare Planeten.
Ansgar Reiners erforscht Sterne, die unserer Sonne ähneln, und ihre Planeten. Er nutzt neben seinen Beobachtungen auch Modellrechnungen. Dieses Mal nicht vom ganzen Kosmos, sondern von einem Stern, unserer Sonne. Deren Lebensweg ist, anders als beim Universum, durchaus überschaubar. Vom Anfang bis zum Ende.
Bei der Sonne kann man das ja ziemlich genau rechnen. Also die physikalischen Grundformeln, die wir brauchen, Grundgesetze, die sind alle sehr gut bekannt. Die Modelle, wenn wir das alles zusammenrechnen, wenn wir das alles zusammennehmen, sagen, dass die Sonne eine erwartete Lebensdauer von ungefähr 10 Milliarden Jahren hat. Ganz grob, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Und dann wird sie am Ende irgendwo als weißer Zwerg dann Geschichte sein und sich dann auch nicht mehr nennenswert weiterentwickeln. Als weißer Zwerg wird sie dann eh so klein und so unscheinbar sein, sozusagen, dass sie also mit der heutigen Sonne nur noch wenig zu tun hat.
Ein weißer Zwerg ist eine auskühlende Sternleiche, nur noch etwa so groß wie die Erde Von der Sonne bleibt am Ende nur eine kalte, dunkle Materiekugel.
Auf dem Weg dahin passiert noch so einiges. Also im Moment ist die Sonne in der sogenannten Hauptreihenphase. Das ist so die von der Sternentwicklung her im Grunde langweiligste Phase, die man sagen kann, aber eigentlich die relevanteste. Es ist deutlich die längste und natürlich die, wo man die Sonne auch gebrauchen kann für irgendwas, nämlich als Lebensspender. Sie dehnt sich jetzt ein kleines bisschen aus, das liegt an den nuklearen Prozessen im Innern. Sie wird immer ein bisschen größer, deswegen wird es also auch über lange Zeitskalen dann so, dass die Oberfläche eben größer wird und dadurch eben auch mehr Energie sozusagen bei uns ankommt und dadurch also auch die Temperatur hier in unseren Regionen steigen wird. Das sind aber Prozesse, da reden wir jetzt wirklich auch von einigen 100 Millionen bis Milliarden Jahren. Das ist jetzt von heute auf morgen oder auch für die Klimaentwicklung oder Ähnliches vollkommen irrelevant.
Ganz allmählich altert die Sonne. Während sie durch die Milchstraße zieht und mit dieser das Verschmelzen mit der Andromeda-Galaxie erwartet. Das langsame Aufheizen wird der Erde über Jahrmilliarden zusetzen. Schließlich steht eine glutrote, riesige Sonne an unserem Himmel.
Die Erde als solche kann das durchaus, denke ich, überleben. Wir könnten das nicht überleben, das wären jetzt Temperaturen, die wären natürlich deutlich zu hoch.
Spätestens in 5 Milliarden Jahren ist Leben auf der Erde am Ende. Die Sonne ist erloschen und die Erde nur noch ein verkohlter kosmischer Krümel, ohne Wasser und Luft. Trostlos und lebensfeindlich, wie heute der Mond.
Ich bin Victoria Grinberg, ich bin Astrophysikerin. Ich arbeite bei der ESA, also bei der Europäischen Weltraumorganisation in den Niederlanden. Eigentlich arbeite ich tatsächlich an schwarzen Löchern und massereichen Sternen, überhaupt allen Dingen, die irgendwie Explosionen im Universum machen.
Victoria Grinberg mag die Extreme im All. Extreme Massen, extreme Energien, extreme Zeiten. Die massereichsten Sterne im Kosmos leben nur wenige Millionen Jahre. Das Ende des Universums erleben sie nicht mehr. Aber sie haben viel Wasserstoffgas verbraucht. Den Rohstoff, aus dem Sterne gemacht werden.
Eine Galaxie wie unsere Milchstraße, also das ist so eine schöne Spiralgalaxie oder wie auch Andromeda, das ist auch so eine schöne Spiralgalaxie, die macht schön durchgehend Sterne, so ungefähr eine Sonnenmasse an Stern pro Jahr entsteht. Es gibt aber auch Galaxien, die in ihrer Vergangenheit viel mehr von ihrem Treibstoff verbraucht haben. Und in diesen Galaxien gibt es ganz, ganz wenig Sternentstehung. Wie lange können überhaupt noch Sterne gemacht werden? Sehr, sehr lange. Aber irgendwann ist der Treibstoff aus.
Der Kosmos besteht zu etwa 3/4 aus Wasserstoff. Der ist im Urknall entstanden. Sofort nach der Entstehung der Welt war klar, wie viel Baumaterial für Sterne und Galaxien zur Verfügung steht. Sterne verschmelzen Wasserstoff zu Helium und zu schwereren Elementen. Zwar schleudern sie am Ende ihres Lebens wieder viel Material zurück ins All, wo es Rohstoff für die nächste Sternengeneration wird. Doch in jedem Stern geht Wasserstoff verloren. Irgendwann ist der kosmische Vorrat aufgebraucht. Die masseärmsten Sterne, die nur etwa ein Zehntel so schwer sind wie die Sonne, leben rund 100 Milliarden Jahre. Dann aber gehen sie einfach aus. Der Kosmos wird auf lange Sicht eine eisige, dunkle Ödnis. Für manche verliert er dann seinen Charme.
Nö, das Universum ist nie langweilig. Das verändert sich ja immer irgendwas. Also Sternleichen sind total spannend. Also das klingt jetzt ein bisschen morbide, ne? Aber das ist echt so. Gerade weil ich selber zum Beispiel an schwarzen Löchern forsche. Also langweilig nicht, anders schon.
Irgendwann, in über 1000 Milliarden Jahren, der Weltraum ist dann mehr als 100 Mal älter als heute, sind auch die letzten Sterne ausgebrannt. Das Universum ist eine einzige Ansammlung von Sternleichen, ein gigantischer kosmischer Friedhof. Was mit dem passiert, ist offen.
Die nächsten 10, vielleicht 20 Milliarden Jahre, da glaube ich, haben wir halt ein gutes Verständnis dafür, was da passiert. Danach wird es spannend. Und zwar liegt es daran, dass wir nicht wissen, wie genau unser Universum sich wirklich Langzeit entwickelt. Auch wirklich von der Physik her, eine von den größten Fragen, die wir in der Wissenschaft gerade haben, in der Astrophysik gerade haben, ist, was ist dunkle Materie und was ist die sogenannte dunkle Energie?
Dabei ist es ganz entscheidend, wie genau sich diese beiden mysteriösen Komponenten im All verhalten. Sollte die dunkle Materie doch irgendwie zerstrahlen können oder die dunkle Energie eben nicht ewig gleich stark sein, so würde das über sehr lange Zeiträume betrachtet den Kosmos vollkommen verändern.
Und besonders die dunkle Energie ist etwas, das bestimmt, wie schnell das Universum sich eigentlich ausdehnt. Das heißt, ob es sich einfach mit der konstanten Geschwindigkeit ausdehnt, ob es sich exponentiell ausdehnt, ob es irgendwann in sich zusammenfällt. Bei Zusammenfällt sind wir recht sicher, das passiert nicht.
Um die großen kosmischen Geheimnisse etwas lüften zu können und den Aufbau und die Zukunft des Universums besser zu verstehen, setzt Victoria Grinberg auf ein ESA-Weltraumteleskop.
Wir haben gerade eine ganz tolle Mission, die versucht genau das auszumessen. Eine Mission nennt sich Euclid. Da versuchen wir in die Vergangenheit zu blicken, um eben Parameter zu vermessen, die uns was über diese dunkle Energie und auch über die dunkle Materie sagen. Aus denen wir sagen können, wie das eigentlich in der Vergangenheit, ganz nah am Big Bang, also am Anfang des Universums war. Und von da aus Schlussfolgerungen ziehen können, wird das Universum sich so einfach nur ein bisschen ausdehnen, ein bisschen langweiliger werden, auch wenn es nicht wirklich langweilig ist, oder wird es sich extrem stark ausdehnen und wirklich auch Dinge auseinanderreißen.
Die meisten Fachleute sind sich darüber einig, dass die dunkle Energie den Weltraum immer schneller auseinandertreibt. Unklar ist, wie genau die dunkle Energie wirkt. Bisher geht man von einer stets gleichen Beschleunigung aus. Womöglich aber ist die dunkle Energie doch veränderlich und jagt den Kosmos immer, immer schneller auseinander.
Die Überlegung ist auch deswegen spannend. Also dieses langsam immer gleichmäßig ausdehnen, da bleiben zum Beispiel Galaxien und Galaxienhaufen bestehen. Wenn es wirklich eine beschleunigte Ausdehnung gibt, wenn das mit der Zeit noch mal schneller wird, dann kann es tatsächlich passieren, dass zuerst die Galaxienhaufen auseinandergerissen werden und dann auch so die einzelnen Galaxien bis hin zu wirklich so zu den kleinsten Bereichen.
Der Raum könnte immer schneller auseinanderrasen und dabei die Objekte im Kosmos regelrecht zermahlen. Die Milchstraße zerfetzt, bald darauf die Sonnenleiche zerrissen. Schließlich die Reste der Erde atomisiert. Irgendwann sogar die Atome geschreddert. Der Big Rip, das große Zerreißen, wäre die ultimative Apokalypse. Ein Ende wie im schlechten Hollywood-Schocker. Selbst wenn die dunkle Energie so zerstörerisch wirken sollte, so täte sie dieses sicher nicht in den nächsten 100 Milliarden Jahren. Die Menschheit und die Sonne brauchen vor dem Big Rip also keine Angst zu haben. Allerdings führt auch eine gnädige dunkle Energie nicht unbedingt zu einem schönen Ende.
Wenn man die so nach Einstein als eine konstante Kraft annimmt, die immer und überall da ist, also diese sogenannte kosmologische Konstante, dann würde das Universum in alle Ewigkeit exponentiell sich ausdehnen und immer dünner werden und immer kälter, also würde quasi den Kältetod sterben.
Keine Sterne, kein Licht, keine Wärme. Der Big Freeze wäre das eisige, finstere Ende des einst so heißen und prachtvoll strahlenden Universums. Manche sprechen vom Big Whimper, dem großen Jammern, weil man dann im All nostalgisch an die Zeiten mit glitzernden Sternen denken wird. Schon bevor alles erloschen ist, könnte kaum mehr etwas zu sehen sein.
Wie es im Moment aussieht, wäre es wahrscheinlich schon so, dass halt die beschleunigte Expansion dazu führt, dass wir immer weniger des Universums beobachten können.
Bruno Leib und Gut ist Direktor für Wissenschaft der Europäischen Südsternwarte in Garching und Chile.
Das beobachtbare Volumen wird quasi kleiner. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber das ist einfach, weil durch die Beschleunigung der Raum sich eben schneller ausdehnt, wird unser Horizont eben kleiner werden. Und in ganz, ganz ferner Zukunft, das ist natürlich totale Spekulation, bleibt dann halt für die Astronomen nur noch der Virgo-Haufen, vielleicht noch der Koma-Haufen übrig zum Beobachten und der Rest des Universums ist weg.
Irgendwann blickt man von der Erde nur noch auf die nahegelegenen Galaxienhaufen in den Sternbildern Virgo und Koma, Jungfrau und Haar der Berenike. Die sind nur 60 und 300 Millionen Lichtjahre entfernt, nicht einige Milliarden. Die Kosmologin Sherry Suyo fasst es augenzwinkernd so zusammen.
Cherish the moment, enjoy the night sky, because long, long, long in the future, these things will move further and further and become harder to observe.
Man solle jetzt den Nachthimmel genießen, weil sich auf lange Sicht alles weiter und weiter von uns entferne und immer schwerer zu beobachten sei. Tatsächlich können Fachleute froh sein, dass sie heute in die Tiefen des Alls blicken und dort noch allerhand erkennen können. In Milliarden Jahren ist Kosmologie mangels Beobachtungsdaten jenseits unserer Nachbarschaft kaum mehr möglich. Aber vielleicht kommt doch alles ganz anders. Denn bei der dunklen Energie werden womöglich gerade die Karten neu gemischt.
Im Moment sind die Kosmologen ganz, ganz aufgeregt, weil es die ersten Anzeichen gibt, dass es vielleicht bald soweit ist, dass man die kosmologische Konstante zumindest vom Thron stoßen kann. Die kosmologische Konstante, also das Standardmodell der dunklen Energie, das wackelt sehr stark.
Sollte diese Art der dunklen Energie tatsächlich stürzen, so würde das unsere Sicht auf die Zukunft des Kosmos enorm verändern. Noch sind es nur erste Hinweise eines Beobachtungsprogramms auf der Kitt Peak Sternwarte in Arizona. Aber die Fachwelt ist elektrisiert.
Die Anzeichen kommen aktuell von DESI, einem anderen Experiment zur Kartierung quasi der Galaxienverteilung im Raum. Euklid ist jetzt ein sehr ambitioniertes Projekt, das die Genauigkeit dieser Galaxien-Himmelsdurchmusterung nochmal stark steigern wird. Also wenn dieser Effekt da ist, dann besteht jetzt echt die Hoffnung, dass wir das in den nächsten Jahren auch wissen.
Die Euklid-Daten werden den Kosmologinnen und Kosmologen zeigen, ob sich womöglich ganz neue Perspektiven für die Forschung auftun und für das Universum.
Wenn das so ist, dann kann man natürlich alle möglichen Dinge sich überlegen. Dann könnte es sein, dass es sich vielleicht in Zukunft wieder zusammenzieht, vielleicht wieder einen Big Crunch gibt. Also da sind der Spekulation Tür und Tor geöffnet.
Günter Hasinger, designierter Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik in Görlitz, war zuvor Direktor von Max-Planck-Instituten auf Hawaii und bei der ESA. Risse in einer bestehenden Theorie lassen ihn jubeln. Denn so gibt es einen neuen Ansatz, um wissenschaftlich voranzukommen. Es zeigt sich ein weiterer möglicher Riss für das bestehende Weltmodell. Das Rätsel der Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums. Fachleute sprechen von der Hubble-Konstanten. Die kann man bei Galaxien in der Umgebung der Milchstraße messen oder durch Daten aus der Anfangszeit des Kosmos bestimmen. Doch bisher widersprechen sich beide Werte. Sherry Suyo, Kosmologin am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching, setzt in diesen Befund große Hoffnung.
Wenn dieser Widerspruch bei der Hubble-Konstanten bestehen bleibt, könnte das enorme Auswirkungen auf die Physik haben. Denn dann braucht man etwas Neues, jenseits des Standardmodells der Kosmologie.
Suyu und ihr Team beobachten Supernova-Explosionen in Milliarden Lichtjahren Entfernung, bei denen ein gewaltiger Galaxienhaufen genau in der Sichtlinie liegt. Dabei verbiegt dessen Schwerkraft die Lichtstrahlung der Supernova. In der Konsequenz sind mehrere verstärkte Bilder derselben Supernova am Himmel zu sehen. Das klingt nach einem Taschenspielertrick, ist aber einfach angewandte Physik. Fachleute sprechen vom Gravitationslinseneffekt. Damit kann man messen, wie schnell sich der Weltraum ausdehnt. Lassen sich einige Dutzend solcher gelinsten Supernova-Explosionen erfassen, so verraten sie auch etwas über die Eigenschaften der dunklen Energie.
Euclid, the space mission from Europe here, has started observation that the images are spectacular.
Die europäische Euclid-Mission hat gerade die Beobachtungen begonnen. Und die Bilder sind spektakulär. Vom Weltraum aus sind die Mehrfachbilder einer gelinsten Supernova äußerst scharf und klar zu sehen. Viel besser als mit Teleskopen am Boden. In den Datenmengen von Euclid werden etliche neue Supernova-Linsen auftauchen. Wir sind gerade in einer sehr aufregenden Zeit.
And the data is coming every day. It's a pretty exciting time.
Die Kosmologin ahnt, dass mit dem aktuellen Weltmodell irgendetwas nicht stimmt. Noch ist unklar, wo der Haken ist. Aber es besteht die Hoffnung, bald mit einem neuen Durchbruch klarer in die Tiefen des Kosmos zu blicken und in seinen künftigen Werdegang. Selbst wenn die dunkle Energie sich doch leicht verändern sollte, so ist der Kältetod des Kosmos das derzeit wahrscheinlichste Szenario. In den immer größeren Weiten des Universums gäbe es hier und da schwarze Löcher, die letzten Überreste der aktiven hellen Zeiten im Kosmos. Wenn man ihnen Zeit genug gibt, könnten diese Objekte für manche Überraschung gut sein.
eigentlich kommt aus dem Schwarzen Loch tatsächlich nicht raus, aber es gibt diese berühmte sogenannte Hawking-Strahlung. Bis ein schwarzes Loch von der Masse der Sonne als Hawking-Strahlung zerstrahlt hat, ist das eine 1 mit 67 Nullen dahinter Jahre. Das ist wahnsinnig lange und die Strahlung ist sehr schwach. Und dabei verliert das Schwarze Loch ganz, 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 ganz langsam die Masse. Also müsste ich das ganz eigentlich 67 Mal sagen, aber das ist dann für die Sendung zu lang.
Der britische Physiker Stephen Hawking hat diese Strahlung einst postuliert. Sollten tatsächlich schwarze Löcher über Äonen zerstrahlen, durch das finstere Universum zuckt alle Jubeljahre mal ein Strahlungsblitz eines verdampften schwarzen Lochs. Die letzten Zuckungen im kosmischen Jammern. Die größten bekannten schwarzen Löcher bräuchten etwa 10 hoch 100 Jahre, also eine 1 mit 100 Nullen. Zum Vergleich, das heutige Alter des Kosmos ist eine 1 mit 10 Nullen.
Also das Endszenario wäre, dass praktisch nichts übrig bleibt. Also alles wird irgendwie zerstrahlt und es wird so verdünnisiert, dass es gegenüber der Energie des Nichts nicht mehr auffällt. Also das Nichts selber ist ja mit Energie gefüllt. Das sind diese Quantenfluktuationen. Wir verstehen noch nicht ganz, warum und wie groß die sind, aber auf jeden Fall gibt es im Nichts Energie. Und aus diesem Nichts kann sich virtuelle Teilchen bilden und unser Universum wäre quasi eine langlebige Variante eines Teilchens, was sich aus dem Nichts gebildet hat und hinterher wieder verschwindet.
Kosmologen irren oft, doch nie quält sie ein Zweifel, spottete einst der russische Kosmologe Jakov Seldorowitsch über seine Zunft. Heute vergisst die Fachwelt manchmal, dass mit dunkler Materie und dunkler Energie 95% des Kosmos ein völliges Rätsel sind. Man berechnet viel, versteht aber die Physik nicht.
Wir hatten schon auch Diskussionen, dass die dunkle Energie vielleicht zu schwierig wird, um das wirklich zu verstehen. Aber die ist ja auch erst seit 30 Jahren da, also das ist, oder noch nicht mal 30 Jahre. Und da kommt mit Sicherheit irgendjemand mit einer Idee daher. Und wie gesagt, also die nächsten Messungen sind ja jetzt schon wieder unterwegs. Also das geht unheimlich schnell. Also ist eigentlich verrückt, wenn man sich das überlegt. Und vielleicht ist es jetzt so, das darf ich jetzt auch schon sagen, dass es für mich jetzt schon bald zu schnell ist. Also dass ich dann auch sage, ja, jetzt soll die nächste Generation ran.
Die vertrackte Lage lässt sich nur mit Hilfe neuer Beobachtungen auflösen. Und vor allem mit neuen Ideen. Deswegen beschäftigen sich so viele mit den Widersprüchen bei der Hubble-Konstanten, bei der kosmischen Ausdehnungsgeschwindigkeit. Die Hubble-Tension, die Hubble-Spannung, gilt vielen als Krise der Kosmologie. Für Bruno Leib und Gut ist diese Krise zugleich eine Chance.
Diese Hubble-Tension ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass unser physikalisches Bild des Universums unvollständig ist. Und wie gesagt, also vor 100 Jahren hat man noch gar nicht gewusst, dass es Galaxien außerhalb der Milchstraße gibt. Wieso soll es denn jetzt sein, dass wir jetzt alles verstanden haben? Also das ist auch ein bisschen anmaßend, meiner Meinung nach.
Vielleicht zerreißen neue Erkenntnisse irgendwann auch dunkle Materie und dunkle Energie. Wer weiß, welche Entdeckungen in den nächsten Jahren die Fachwelt überraschen. Derzeit aber spricht einiges dafür, dass unser Weltall gerade die kosmische Variante von Asche zu Asche, Staub zu Staub durchlebt.
Das Universum würde aus dem Nichts entstehen und würde dann auch wieder im Nichts verschwinden.
Das Ende des Universums. Eisige Dunkelheit oder ein neuer Urknall. Ein Feature von Dirk Lorenzen. Es sprachen Simone Kapst und Christine Jensen. Ton Alexander Brennecke. Regie Gerald Michel. Redaktion Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.